Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast. Ich bin hier gerade aktuell in Portugal, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie eigentlich fair und nachhaltig Mode produziert werden kann. Und das mache ich gemeinsam mit dem Fair Fashion Label Funktionsschnitt. Und ich sitze jetzt hier gerade zusammen mit Simon. Und Simon ist ja von Anfang an eigentlich bei dem Label schon am Start und designt sozusagen alle Teile, die man dann später kaufen kann. Simon, von dir möchte ich erstmal wissen, warum du dich eigentlich für das Thema ja nachhaltige Mode interessierst.
Es fing eigentlich relativ früh in meiner Laufbahn halt an. Ich war ja 8 Jahre lang bei einer anderen Firma tätig, habe dann aber auch langsam festgestellt, dass mich das nicht mehr so gereizt hat, jetzt nur für den Konsum zu arbeiten oder zu designen. Das hat mich so ein bisschen bewegt, tatsächlich mal 1,5 Jahre Pause von der Modeindustrie zu machen. Das heißt, ich habe da aufgehört, habe gedacht, nee, das gefällt mir nicht, wie ich da arbeiten muss. Das heißt, es wird immer nur auf den Preis geguckt, man musste immer billiger einkaufen, man musste dann an der Qualität halt Abstriche machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf was anderes, versuche mal meinen anderen Weg zu finden. Und zufälligerweise durch diesen anderen Weg, den ich eingegangen bin, das war im Online-Bereich, dann habe ich ein schönes Interview mit einem der Gründer von FontOff tätigen können oder machen können.
Kannst du uns ganz kurz sagen, was das für ein Unternehmen ist?
FontOff ist eigentlich, die haben sich vor, ich glaube jetzt, ist fast das 10. Jahr jetzt, vor 10 Jahren haben die sich gegründet und die haben angefangen mit Ergobag. Ergobag war die erste Marke. Das ist eine Rucksackmarke für Kinder, für Schulkinder. Das Neue daran war, also ich kann es nicht so gut erklären wie die Gründer, aber das Neue zu dem Zeitpunkt war, dass die sehr viel aus dem Outdoor-Bereich hatten. Das heißt, die hatten einen Designer, der auch für Jack Wolfskin etc. schon gearbeitet hatte. Und der hatte natürlich so diesen Impact oder diesen Einfluss von dem Outdoor-Bereich. Und die haben das erste Mal diesen ergonomischen, diesen Hüftgurt reingebracht, was man aus dem Outdoor-Bereich kennt. Die haben aber auch die Backpanels, also da, wo der Rucksack wirklich auf dem Rücken liegt, haben die neu definiert und neu für das Kind quasi angepasst. Und das kam natürlich bei den Müttern, natürlich kaufen die Kinder das jetzt nicht mit 6, sondern die Mütter kaufen das. Das kam natürlich bei den Müttern sehr, sehr gut an. Und so sind die halt, hat sich FontOff so ein bisschen daraus kristallisiert. Also zuerst kam Ergobag, dann kam die Marke Satch, meines Wissens. Das ist für die weiterführende Schule. Und dann kam Affenzahn und dann kamen auch Lifestyle-Produkte Lifestyle-Marken wie Ping Pong, Ever und Salzen für die Professionals.
Okay, und mit denen hast du dich dann aber zusammengetan, oder?
Nee, also wir haben Ping Pong interviewen wollen, einfach nur, weil die aus Köln kamen und wir hatten einen Blog für Köln und wir wollten Behind-the-Scenes-Footage einfach wissen, okay, wie arbeiten die dort vor Ort, was ist überhaupt für eine Firma? Dann kam ja auch FontOff, das wussten wir auch nicht, dass die zu FontOff gehören, wir waren konzentriert auf Ping Pong. Und so kam eigentlich das zustande, dass ich mit einem der Gründer, mit dem Sven, in Kontakt kam und er hat mir von dieser Idee erzählt, dass er auch gerne jetzt neben Rucksäcken auch Bekleidung machen wollen würde. Er hatte die Idee, dass man sich auch fokussiert, ein bisschen wie American Apparel so gestartet ist damals vor zig Jahren, dass sie wirklich nur Jerseys gemacht haben, nur T-Shirts in zig Farben, weil es halt so ein Thema ist, dass man T-Shirts einfach immer günstig kauft, nach 2-mal Tragen eventuell wegwirft oder die sich verdrehen, die einlaufen, schlechte Qualität sind. Und das war so die Idee, die er hatte. Und darüber haben wir uns ausgetauscht. Und das war jetzt nicht so hauruck, aber es hat so ein bisschen gedauert, bis wir uns das nächste Mal getroffen haben. Und dann haben wir dieses Thema, das haben uns beide nicht losgelassen. Und irgendwie haben wir doch daran gearbeitet. Und es hat ein bisschen gedauert. Wir haben ein paar Monate gebraucht, um einfach die Kollektion, also die Idee nochmal zu manifestieren, so die Philosophie so ein bisschen zu einem Feinschiff zu verpassen, was wollen wir wirklich, was gibt's auf dem Markt noch nicht, was ist uns wichtig, was könnte dem Endkunden interessieren, und wir haben jetzt ein neues Slogan seit neuestem, aber es beschreibt eigentlich schon von Beginn an unsere Herangehensweise. Auf Englisch heißt es Create Meaning Out of the Ordinary, das heißt für uns, wir nehmen uns Basics, Essentials, die man auch in der Garderobe halt hat, und wollen dem neue Bedeutung einhauchen, das heißt, entweder es ist über Funktionalität, über Nachhaltigkeit Oder über ein besonderes Design. Aber eigentlich geht es mehr um die ersten beiden Punkte, dass wir da mehr erfahren können, mehr erzählen können. Deswegen ist es auch schön, dass du jetzt dabei bist. Du siehst halt auch viel über die Produktion. Wir wollen die Produktion transparent darstellen. Wir wollen aber auch über Materialien ein bisschen aufklären. Und das nächste große Thema, worüber wir auch gerade gesprochen haben, ist das Thema Pflege auch, weil Pflege für uns auch ein wichtiger Punkt ist, auch für den Endkunden.
Jetzt sind ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht dabei gewesen hier in dieser Produktion und vielleicht lass uns doch nochmal da anfangen, dass wir überhaupt mal erklären, wie wird denn jetzt so ein T-Shirt überhaupt hergestellt? Ja, wir kaufen das, aber sind ja schon krass viele einzelne Schritte überhaupt und ich probiere dir das jetzt mal zu erklären und du lenkst ein, wenn es falsch ist. Ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr euch jetzt als Funktionsschnitt dann sagt, okay, wir möchten gerne mit dem und dem Stoff das T-Shirt designen oder herstellen. Das heißt, es kann zum Beispiel Tencel sein oder Merino-Wolle oder Organic Cotton. Und dann muss dieser Stoff ja erstmal ja hergestellt werden. Genau. Das heißt, den kauft ihr ein.
Genau. Viel Inspiration kommt natürlich auch über die Stoffmessen. Das heißt, ich besuche, der aller Anfang ist eigentlich, dass ich im Februar und im September die Stoffmessen besuche. Die Hauptstoffmessen für mich sind jetzt Munich Fabric Start und Premier Vision. Es gibt natürlich ISPO, Performance Days, wenn man ein bisschen funktionaler denkt oder mehr performance-lastiger arbeitet. Aber für mich sind die beiden Messen super wichtig und davon lasse ich mich natürlich inspirieren. Was gibt's für neue Farben? Was gibt's für neue Materialien? Genau wie du sagtest, C-Cell, Tencel. Gibt's neue Sachen wie Sequal? Interessante neue Nachhaltigkeitsansätze oder Funktionen oder Veredelungen, sowas. Davon lasse ich mich inspirieren.
Und das heißt, wenn du dann auf der Messe dann einen Stock gefunden hast, den du cool findest, dann schaust du, wo kriege ich den dann her oder mit wem kann ich dann in Kontakt treten und achtest du auch darauf, ob da bestimmte Zertifikate irgendwie auch dabei sind, ob das Ganze nachhaltig auch dann hergestellt wird?
Genau, es kommt darauf an, wonach man genau sucht und wo man jetzt gerade ist, aber genau das ist es, wonach wir auch immer gucken. Wir wollen ja diese Bedeutung reinbringen, das heißt, ich muss möglichst viel von Anfang an erfahren, damit ich jetzt nicht ist ja trotzdem ein Zeitspiel und wir müssen ja gucken, dass wir unsere Zeit auch vernünftig einsetzen. Das heißt, ich muss relativ schnell und man merkt schnell, ob da wirklich was hintersteckt oder ob es einfach nur so ein, ich sag jetzt mal, ein Greenwashing ist oder ob da wirklich Hand und Fuß hinter ist und für uns das auch interessant ist. Beispielsweise Sequal war recht schnell für uns interessant, weil wir...
Erklär das doch mal ganz kurz, sorry, wenn ich dazu...
Gute Frage, weil Sequal ist... Das war interessant, weil es gibt natürlich viel recyceltes Polyestergarn auf dem Markt und Sequal war jetzt, ich glaube, vorletztes Jahr war das erste Mal auf einer Messe, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe und ich bin zufällig vorbeigelaufen. Und die haben natürlich groß Werbung dafür gemacht, dass das Polyestergarn entstanden aus Meeresmüll ist. Ne? Und dieser Müll wird dann quasi vor Levante, also vor Spanien, auch täglich quasi von Fischern eingesammelt und 10% von diesem Plastikmüll wird quasi für das neue Garn, was sie entwickelt haben, verwendet. Und 90% geht in andere Industrien. Weiß nicht genau wohin, aber es wird halt täglich gesammelt und dafür gibt es auch eine Zertifizierung und man merkt auch schnell, wie ernst die Stoffhersteller das sehen, wenn sie dann auch mit so ganz vielen Unterlagen oder Auflagen kommen, die eine Brand erfüllen muss. Ne? Nicht, dass sie sagen, jede Brand darf mein Material nutzen, sondern wir mussten es auch akkreditieren. Es war ein langer Prozess. Da muss man sich ja auch viele auch ein bisschen offen darstellen, ne? Auch also für den gegenüber. Genau, für dieses. Und da merkt man halt auch, wie ernst meinen die das wirklich. Und das ist uns sogar lieber, wenn wir noch mehr Arbeit investieren müssen, weil dann merken wir, dass da auch was hinter ist und dass die wirklich da, dass denen was dran liegt, mit Brands zusammenzuarbeiten oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch wirklich ihre Philosophie auch weitertragen. Genau wie mit Lansing beispielsweise.
Und dann hast du dich jetzt für diesen Stoff entschieden. Also nehmen wir jetzt mal Sequal. Dann kommt dieser Stoff als Garn in einer Strickerei an. Ja. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Das ist dann ein Faden, der irgendwie aufgerollt ist. Und der muss ja jetzt erstmal zu einem Stück Stoff hergestellt werden. Und das haben wir uns gestern angeguckt. Das heißt, da wurde dann eigentlich von einem Rohmaterial dann Meterware produziert. Das heißt, kann man sich vorstellen wie ein ganz, 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 ganz großes Tuch Stoff.
Genau. Also es wird in an Rundstrickmaschinen, das hast du ja gestern auch gesehen, so riesen Rundstrickmaschinen. Das heißt, es wird eigentlich, zuerst ist die Meterware wie in so ein Schlauch, ne? Und dann wird es halt quasi später erst aufgeschnitten und dann für die Färberei quasi aufgeschnitten. Und dann ist es für die Färberei auch besser zu handeln als Schlauch, weil es einfach dann glatter liegt. Man muss es ja glatt auflegen. Und dann wird's halt wird der Farbstoff einfach besser.
Das heißt, nach der Strickerei kommt dann der Färbungsprozess, dann wird der Stoff eingefärbt und kommt dann hier, und hier sitzen wir ja gerade in der Näherei an, und hier wird dann sozusagen geschaut, hey, was können wir jetzt aus diesem Stück Stoff, was wir hier bekommen haben, machen? Das heißt, da sind dann eure Designs gefragt von dem T-Shirt. Die werden dann ausgeschnitten, genäht, hier verpackt und kommen dann zu euch nach Deutschland, richtig?
Genau, so ist der Prozess.
Jetzt haben mich ganz viele gefragt, Lou, warum produziert Funktionsschnitt in Portugal? Warum nicht in Deutschland? Und andererseits, ist es nicht auch der nicht richtige Weg, jetzt zu sagen, hey, zum Beispiel Bangladesch, kehren wir den Rücken zu, weil dann fallen da ja auch Arbeitsplätze weg, auch wenn die Arbeitsbedingungen da sowieso schon kacke sind?
Wir haben uns ja bewusst damals dafür entschieden. Also ich wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr allgemein. Es gibt auch sehr, sehr innovative und inspirierende Betriebe auch in Indien. Wir haben ja auch viel gesourced, auch in Indien damals noch. Da gibt's, da sind die, ist natürlich auch ein, hatte Vor- und Nachteile. Indien beispielsweise war lange ein Thema für uns, weil die vor Ort halt die, also unsere Baumwolle kommt auch aus Indien, unsere Biobaumwolle. Das heißt, dort vor Ort ist natürlich ein riesen Produktionsland für Biobaumwolle. Theoretisch wäre es auch schlau gewesen, dort sofort vor Ort auch was zu machen, und die sind auch komplett durchzertifiziert. Da hatten wir lange, lange überlegt. Wir haben uns aber doch dafür entschieden, dass wir in Europa bleiben, einfach wegen Transport, also wegen Transportwege und Kommunikation auch. Für mich als Designer, für einen Produktentwickler ist es natürlich immer einfacher. Klingt zwar banal, aber das sind so Sachen, an die man vielleicht nicht so oft denkt, aber wir, durch die Zeitverschiebung hat man natürlich auch, wenn man mit Asien arbeitet oder mit Indien, hat man natürlich auch eine kürzere Zeit, in der man kommunizieren kann. Für uns, für mich ist das super wichtig, ich kann den ganzen Tag mit Portugal kommunizieren. Und ich kannte Portugal natürlich auch vorher schon von den Jahren, die ich vorher gearbeitet habe, und kannte auch die Produktionsstätte, wo wir jetzt hier gerade sitzen, und weiß, dass die eine sehr gute Ware abliefern für uns als von Qualität her. Und Portugiesen können auch sehr, sehr gut waschen, was uns auch sehr wichtig war. Das heißt, das Waschen, das Gefühl, die nach dem Färben, dass die Farbechtheit auch dass die Beständigkeit da ist, dass das Gefühl auf der Haut halt gut ist, dass die einfach ein schönes Material auch eine gute Veredelung hinbekommen. Und ich denke auch, was für uns auch wichtig war, natürlich, dass Portugal eine große Infrastruktur und eine lange Textilhistorie hat. Wenn man europäische Länder, in Klammern so ein bisschen die Türkei noch, die haben ja auch eine ganz lange Historie. Das heißt, sie haben eine ganz große Infrastruktur. Die haben hier sowohl die Strickereien, die Spinnereien, die Färbereien, all das, was es halt in Deutschland oder in Belgien etc. nicht so gibt wie hier.
Also es gibt hier keine langen Wege, ne? Also wir sind jetzt auch nicht weit gefahren von Produktionsstätte zu Produktionsstätte. Das bedeutet, es ist hier alles in der Nähe. Bedeutet das jetzt aber auch wieder, also in Deutschland gibt es das so nicht, und das ist auch wirklich der Grund, warum viele Fair Fashion Labels nicht in Deutschland, also ich kenne ganz, ganz wenig, die sagen, hey, wir produzieren in Deutschland. Hat das jetzt wirklich nur was mit der Infrastruktur zu tun oder aber auch zum Teil mit den Kosten?
Definitiv mit den Kosten, muss man ganz ehrlich sagen. Viele sind ja pleite gegangen dadurch. Wir hatten in Gummersbach, auch in der Nähe von Köln, gab es ja auch eine ganz lange Historie. Die sind aber fast alle, haben die ja geschlossen. Ich glaube, in Deutschland ist aktuell die Berufsbekleidung noch ein großes Thema, was man da in Deutschland noch nähen kann oder fertigen kann. Es gibt jetzt aber immer wieder neue, also jetzt wo der Sohn übernommen hat und dann auch innovative neue Produktionsstätten jetzt quasi gründet, da müsste man theoretisch nochmal hinterher sein und mal gucken, okay, was gibt's heutzutage jetzt Neues, weil da sprießen ja auch immer wieder neue Produktionsstätten, gerade weil jetzt ganz viele neue Modelabels entstehen. Es gibt ja ganz viele neue Startups, die jetzt gerade auf Nachhaltigkeit setzen, und da ist natürlich euer Made in Germany auch so ein Thema. Und ich glaube, mittlerweile, es gibt bestimmt ein paar neue Produktionsstätten, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Oder wieder den Betrieb aufgenommen haben oder wieder aufgekauft worden sind. Also könnte auf jeden Fall irgendwann ein interessantes Thema sein. Wir hatten tatsächlich auch jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, als wir drüber nachgedacht haben, tatsächlich auch Hosen jetzt anzubieten. Da haben wir auch in Deutschland geguckt. Und das könnte, wie gesagt, noch ein Thema sein, wenn wir über gewebte Waren reden. Jerseys natürlich, für Jersey oder für Strick gibt's Produktionsländer, die einfach dafür bekannt sind, dass sie eine gute Qualität liefern und einfach die Infrastruktur halt haben, wie Portugal, Italien für Strick oder Türkei für Jersey auch. Wir bleiben dran auf jeden Fall, weil das Thema kürzere Wege, kürzere Lieferwege, ist natürlich auch immer ein Thema.
CO2.
CO2, genau, großes Thema. Und unser Corporate Responsibility Team aus von Front Off auch, die auch für die Rucksackmarken zuständig sind, die sind auch immer dran, dass wir auch für, weil die Bekleidung wird ein größeres Thema einnehmen bei Front Off. Das kann ich auch nochmal kurz sagen, dass die anderen Marken wie Ping Pong Ever, die Lifestyle Marken, die werden auch alle jetzt Bekleidung anbieten. Das heißt, es wird immer wichtiger bei Front Off, sich da über Produktionsländer etc. mal Gedanken zu machen.
Eine Frage trotzdem nochmal zu Portugal und den Arbeitern hier und Arbeiterinnen. Werden die denn hier fair bezahlt?
Die werden zumindest, also was wir wissen, zumindest ist es auf jeden Fall, dass der Mindestlohn immer bezahlt wird. Der Mindestlohn beträgt meines Wissens 875 Euro, glaube ich. Und wir liegen jetzt hier bei 10-15% drüber. Da gibt es auch einen Begriff für, den ich leider jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber auf jeden Fall ist es dann, es gibt Mindestlöhne und es gibt wirklich faire Mindestlöhne, so würde ich es einfach mal bezeichnen, wo es gibt dann Studien, die dann belegen, okay, wie viel braucht wirklich der Mensch? Der Mindestlohn ist meistens ein bisschen drunter und eine faire Mindestlohn wäre dann, ist meistens so 20% drüber.
Wenn du jetzt sagst, auch die anderen Brands bei euch unter dem Dach möchten jetzt auch mehr verstärkt in Kleidung reingehen. Ich kann das einerseits verstehen. Sagst du andererseits selbst so für dich auch, hey, irgendwo ist es auch alles ein Widerspruch, weil letztendlich das Nachhaltigste ist, wenn wir ja unsere Kleidungsstücke jahrelang tragen und nicht jedes Mal neu kaufen, dann wird uns aber immer wieder auf dem Markt etwas Neues rausgegeben. Also wie siehst du das als Herausforderung für ein nachhaltiges Label, dem auch irgendwie so gerecht zu werden?
Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja teilweise bei der Bread and Butter, wo die noch damals im Tempelhof war, war ich ja jedes Jahr. Ich habe so ein bisschen gekotzt, weil es einfach immer größer wurde und ich dachte so, okay, so viel Kleidung braucht der Mensch halt gar nicht. Ne? Das war auch so, das waren so viele Momente, wo ich von der Modeindustrie einfach Abstand gewinnen wollte. Das hat alles drauf eingezahlt auf meine Haltung, dass ich dann auch gesagt habe, ich will jetzt anderthalb Jahre mal aufhören. Und ich glaube, durch Front Off oder durch Funktion Schnitt jetzt habe ich natürlich ein anderes Wertebild mitgebracht. Und ich glaube, wenn es mehr Marken gibt, die dieses Wertebild verfolgen, dann ist mir das lieber, es sprießen noch ein paar raus und wir verdrängen ein paar andere, die das nicht verfolgen, als dass es sowas nicht gibt. Natürlich hast du vollkommen recht. Ich bin auch eher dafür, das wollen wir mit Funktionsschnitt natürlich erreichen, dass unsere Produkte recht klassisch sind, deswegen jetzt kein fancy Design, nicht einen Trend verfolgen, dass sie möglichst lang halten, möglichst lang tragbar sind. Und ja, ich hoffe natürlich zumindest, dass wir schwierig. Es ist eine echt gute Frage, wie das ist immer so ein Zwiespalt in mir auch. Wie viel Brands muss es geben? Man muss irgendwie ein USP, also ein Value, irgendwie einen Mehrwert mitbringen, als wenn man etwas Neues gründet, meiner Meinung nach. Also es gibt jetzt nicht einfach, wir machen jetzt das x-te Modelabel, wir bieten geprintete T-Shirts an mit irgendwelchen Statements drauf, das ist mir zu wenig, also mir persönlich jetzt. Also ich glaube, man muss zumindest jetzt, wenn man eine neue Marke auf dem Fashion-Markt bringt, was wirklich überfüllt ist, muss es irgendwas Spannendes sein. Zum Beispiel, du hast ja auch jetzt Veja-Schuhe an, ne? Die gibt es ja auch schon ewig. Durch den neuen Ansatz mit der Nachhaltigkeit haben die natürlich auch eine Bedeutung gewonnen. Ne? Also man kann auch als Marke, die schon länger auf dem Markt ist, durch ein paar Justierungen auch mal, also jetzt mal für sich jetzt gewinnen, ne? Auch für die Umwelt auch für sich gewinnen. Aber es ist eine schwierige Frage, die
lässt sich gar nicht so leicht antworten, ne?
Nee, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil das ist so ein innerer Konflikt. Da hat man immer wieder so ein paar Punkte und ich glaube, Nachhaltigkeit ist immer so ein Thema. Ich habe mir ja heute Morgen auch die Kommentare unter deinem Post gelesen. Beispielsweise war ein Kommentar, ja, du fliegst jetzt hierhin, ne? Das ist immer so ein Thema. Wir fliegen ja auch hierhin. Meine, mit dem Zug zu kommen, ist einfach total nach Portugal. Es sind so viele Sachen, wo man in der Zwickmühle halt ist und es lässt sich halt, es gibt kein richtig oder falsch in dem Fall. Für mich jetzt in der Frage. Es kommt immer auf die Nuancen viel an, ne? Also da steckt so ein bisschen der Teufel im Detail, würde ich sagen.
Bewusstsein. Aber ich würde euch, also nicht speziell euch, aber ich würde gerne mal nachhaltige Labels mit zum Beispiel einem H&M vergleichen. So, H&M produziert, also wir waren uns ja einig, dass man auch in Bangladesch schon fair produzieren kann. Man kann da Mitarbeiter ganz anders behandeln, man kann die viel besser bezahlen. Natürlich sind die Transportwege und der CO2-Ausstoß, ne, sind dann dementsprechend nicht so gut und umweltfreundlich, wie als wenn du hier jetzt in Portugal produzierst. Aber was fehlt dir an einem H&M? Ich meine, die haben jetzt auch Nachhaltigkeitskampagnen da rausgeschossen und ich meine, die könnten doch locker sagen, hey, pass auf, Leute, wir produzieren in Bangladesch, aber wir haben einfach so viel Kohle, wir geben jetzt auch diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir wollen andere Standards, wir setzen einfach ein Zeichen, wir wollen die Standards da höher setzen und ansonsten arbeiten wir mit dieser Produktionsstätte nicht mehr zusammen, wenn die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ausbeuten. Also warum machen die das nicht?
Fragst du dir genau den Falschen, weil mir wird das immer vorgeworfen, ich habe die Designbrille, die Produktbrille immer auf, ne? Ich glaube, das ist genau, du kannst es vergleichen mit der Essensindustrie, ne? Warum wird bei Spanien so extrem ausgebeutet? Warum sind da nur Flüchtlinge in den Gemüseplantagen, Obstplantagen, ne? Weil natürlich der Endkonsument nicht bereit ist, so und so viel Geld zu bezahlen, sagen die großen Firmen wie Rewe, Aldi oder wie H&M, Zara, der Kunde. Wir haben damals, als wir Funktionsschnitt gegründet haben, natürlich auch geguckt, wo und wie positionieren wir uns als Marke? Und eine Statistik von, die uns direkt ins Auge gefallen ist, dass 50% der Menschen nicht mehr als 15 Euro für ein T-Shirt ausgeben würden. Das war so laut Statistik. Das sagte schon vieles aus, ne, dass wir sagen, okay, und ich glaube, das war vor 2 Jahren, hat die Edelcord, der Vorname ist mir entfallen, das ist auf jeden Fall eine Frau, die sich jahrelang mit dem Thema Mode beschäftigt, auch Consulting für viele Modefirmen betreibt. Sie sagte halt auch, man muss diese ganze Transparenz man muss eine neue Diskussion aufnehmen, und zwar über Transparenz. Weil es kann eigentlich nicht sein, dass ein T-Shirt 3,99 kostet, wenn man genau weiß, und du hast es jetzt miterlebt, was genau hinter steckt. Und es funktioniert halt einfach. Eigentlich kann es nicht sein. Irgendjemand leidet halt immer. Aber solange, und das ist halt immer so ein bisschen, man schiebt es immer in die Schuhe der Endkonsumenten. Wir sind ja alle dann, wir gehören ja alle dazu. Aber wenn die Nachfrage für 4 Euro T-Shirts nicht da wäre, dann könnte H&M beziehungsweise auch wahrscheinlich auch was ändern, ne? Wenn die nicht so große Verkaufszahlen bei den 5-Euro-T-Shirts hätten, oder wenn das Feedback bei 8-Euro, 10-Euro, 15-Euro-T-Shirts nicht so dramatisch vielleicht wäre, was ich aber jetzt nicht genau weiß. Aber ich glaube halt, das liegt wie in der Essensbranche auch im Endkunden, was man bereit ist zu zahlen.
Ich würde sagen, du hast zum Teil recht, aber es ist auch die Verantwortung der Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist hier dann dementsprechend H&M und gefühlt 20 Kollektionen im Jahr rauszubringen und den Endkonsumenten ja damit zu triggern und zu sagen, hey, du brauchst was Neues, du brauchst jetzt diesen Trend, um ein gutes Gefühl zu haben und ein schönes Leben zu leben. Das ist halt der falsche Ansatz. Und da erwarte ich doch schon von, besonders von der Fast-Fashion-Industrie oder auch Brands, dass die da einfach andere Standards setzen und sagen, hey, wir schrauben auch mal 2, 3 Kollektionen jetzt zurück und wir wollen einfach den Menschen, die euch dieses Oberteil halt auch mit Liebe machen und schenken, die wollen wir einfach auch fairer bezahlen. Und da fehlt's mir einfach. Das finde ich einfach sau unfair. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist so ein...
Der Impact, also was man bewegen könnte als große Marke, wäre natürlich, ist einfach viel, viel mehr, als wenn wir jetzt 10.000 Startups neu machen und oder anfangen und Mode machen wollen, sondern wenn Zara oder H&M wirklich was verändern würden an dieser Politik, dann hätten die einen weitaus größeren Impact auf die Umwelt als wir jetzt, ne? Also da gebe ich dir vollkommen recht.
Aber klar, ich meine, ich persönlich kann ja auch was dafür tun und sagen, ey, Zara, H&M, ich habe keinen Bock mehr auf euch und finde es doof, was ihr macht. Ich kaufe nicht mehr ein bei euch. So, und kaufe dann halt lieber mal auf dem Flohmarkt, gucke bei Kleiderkreisel oder suche mir halt mal ein Basic T-Shirt, so wie bei euch zum Beispiel, das ich Jahre tragen kann und immer wieder irgendwie dann, mich damit neu erfinden kann. Das ist es ja. Also ich brauche nicht jedes Wochenende irgendwie ein neues Oberteil.
Nee, genau. Das sagen wir auch. Das ist ja auch unsere Philosophie. Man schneidet sich immer so unternehmerisch ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber so soll es ja auch sein. Wir verändern nur was über unseren Konsum, ne? Also wenn wir weniger konsumieren, da verändern wir, glaube ich, am meisten. Also ich glaube, die Frage, die auch immer uns gestellt wird, welches Material, oder das kam jetzt auch bei uns, welches Material ist denn am nachhaltigsten, ist auch so eine Frage, die kann man nicht so direkt beantworten. Ne? Aber man kann direkt beantworten, wir müssen einfach weniger konsumieren. Dann geht es uns allen, also da geht es der Umwelt auf jeden Fall besser.
Und ich glaube auch bei Stoffen ist es dasselbe wie mit der Debatte ums Autofahren. Es kommt voll drauf an, in welchem Bereich du welchen Stoff einsetzt oder halt auch ne beim Autofahren, wo E-Autos, muss Diesel abgeschafft werden. Das ist, man muss das Ganze immer betrachten und kann nicht nur schwarz-weiß denken. Was ist denn für euch als Funktionsschnitt so die größte, nachhaltigste Herausforderung, die ihr bisher noch nicht lösen konntet?
Die größte, ich würde sagen, tatsächlich die Beschaffung der Rohmaterialien, also Biobaumwolle etc. Also das gibt's einfach da gibt's einfach Länder, die natürlich weiter weg sind. Also ich habe es schon angesprochen, unsere Biobaumwolle kommt aus Indien. Das sind natürlich Themen, die wo wir sagen, ja, wo einfach die Frage gestellt wurde, produzieren wir dann auch in Indien? Macht das mehr Sinn? Oder was ist da jetzt so der richtige Griff? Aber aktuell ist, glaube ich, das Thema auf die Pflege auch ein sehr großes Thema, auch bezüglich Nachhaltigkeit, wenn man auch einfach überlegt, also wir verzichten ja zu 99% auf Polyester, Polyamide etc., die Mikroplastik verursachen. Wir haben jetzt das erste Mal das Thema Sequel hatten wir, das ist ja dieses recycelte Polyester.
Da nochmal eine Frage dazu, wenn das recycelte Polyester dann gewaschen wird, dann kommt doch aber wieder Mikroplastik eigentlich dann im Abfluss dann an, oder?
Wir taten uns sehr schwer mit der Entscheidung, Sequel aufzunehmen, haben aber parallel dazu gesagt, okay, wir finden das Konzept dahinter. Deswegen meine ich, es ist nicht nur schwarz-weiß, man muss auch gucken, okay, wir entsorgen quasi Meeresmüll, geben es ein hauches neues Leben ein, haben dann im Angebot zu dem Sequel-T-Shirts auch ein Guppy-Friend-Waschbeutel mitverkauft quasi, zum günstigen Kondition, wenn man es ist, als Tag-Team gekauft hat.
Kurz für die nicht wissen, was das ist ach so,
ein Nee, es ist so ein großer Waschbeutel, eigentlich gemacht für die Funktionsbekleidung. Das heißt, alles, was Polyester, Polyamide, Nylons in sich trägt, besonders halt diese Outdoor-Fleece-Jacken. Dafür gibt's diesen speziellen Waschbeutel von Guppy Friend. Die hatten auch eine Förderung von der EU bekommen für die Entwicklung, weil es hat Millionen verschluckt. Es ist so, das ist ein ganz feine Filamente und Waschmittel, Wasser dringt natürlich ein, aber Mikroplastik dringt halt nicht raus. Und Mikroplastik kann ja enorm klein werden. Das sind so mikroskopische Teilchen. Also war die Herstellung dieses Waschbeutels auch schwierig. Genau, und das soll, wenn man Sachen dann quasi, also Funktionskleidung da reinwirft in den Waschbeutel, verschließt und dann mitwäscht, dann soll, beziehungsweise ist auch erwiesen, dass da Mikroplastik drin bleibt. Man kann später mit der Hand quasi rauskratzen und den Restmüll genau in die gelbe Tonne werfen. Und das haben wir dazu angeboten, weil wir wussten, das Thema Mikroplastik liegt uns auch am Herzen. Und wir haben auch natürlich auch schockierende Statistiken darüber gelesen, wie das unsere Haushaltswäsche, ich meine, 34% des Mikroplastiks in den Meeren liegt an unserer Haushaltswäsche. Und deswegen meinte ich, das Thema Pflege oder ja häusliche Pflege ist halt auch super wichtig für uns.
Das heißt, was würdest du denn jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern, gib mal drei Tipps, wie man seine Kleidung richtig pflegt oder benutzt?
Für uns ist natürlich Merino, das kennt man ja aus dem Autobereich, Merino ist natürlich ein Funktionsfaser, die für uns auch einen sehr, sehr großen Nachhaltigkeitseffekt hat, weil man Merino einfach nicht so oft waschen muss. Das heißt, man hängt es einfach raus. Am besten ist, man trägt es einen Tag, hängt es 24 Stunden wieder irgendwo hin oder legt es irgendwo hin und kann es am übernächsten Tag wieder anziehen.
Das kann man aber nicht nur mit Merino-Wolle machen, sondern generell ja mit seiner Kleidung, wenn die nicht stinkt, oder?
Genau, wenn man nicht so stark transpiriert, dann geht das ohne weiteres. Aber Merino hat noch so eine antibakterielle Wirkung. Das heißt, auch wenn es leicht riecht, dann hört es auf zu riechen nach einem Tag. Also dann lüftet sich von alleine quasi. Also das wäre so ein Punkt, wo ich von der Merino-Faser einfach als natürliche Funktionsfaser begeistert bin. Ansonsten, je kälter man wäscht, also wenn man wirklich, ich sag jetzt mal, in 20 Grad Wollwaschgang oder fein oder 30 Grad, ist natürlich auch schon hilfreich. Je heißer, desto schwieriger, also mehr wird die Faser auch verletzt, also angegriffen. Das heißt, es wird auch nicht so langlebig sein, wenn man bei 60 Grad wäscht. Und man ist natürlich ein höherer Stromverbrauch. Und das Letzte, das hatte ich gerade im Kopf, und natürlich Trockner ist natürlich auch ein Thema, ne? Also Trockner schluckt enorm viel Strom. Unsere Kleidung, also keinen von den T-Shirts sollte man in den Trockner werfen. Das heißt, wir haben keine Trockner geeigneten Waren. Ist auch fast nicht möglich bei Naturfasern, außer man legt da so eine Chemiekeule drauf, also eine Veredelung oder ein Easy Care Treatment oder was auch immer. Ist es eigentlich nicht machbar, dass man bei Naturfasern in den Trockner wirft, ohne dass die irgendwie davon entweder einlaufen oder kaputt gehen. Das sind so meine drei schnellen Tipps.
Ja, das ist ein Thema, das habe ich lange überhaupt nicht so bedacht und war so immer mega pragmatisch unterwegs und einfach rein da in die Waschmaschine und waschen. Und habe dann auch mal, seitdem ich viel laufen war und dann auch mal so drüber nachgedacht habe, okay, deine Sportkleidung, wenn du die wäschst, da kommt ja auch viel von den Fasern einfach im Abfluss an, habe ich die auch dann auch einfach mal rausgehängt, anstatt sie zu waschen und dann nochmal getragen, auch wenn es dann vielleicht nicht so schön riecht. Zum Abschluss, Simon. Ich meine, die Leute hören jetzt immer das Thema Fair Fashion und viele schreiben mir dann aber und sagen, ey Lou, ja, würde ich gerne, aber es ist halt auch schon teuer und ich kann mir nicht da alles leisten. So, was rätst du den Leuten? Wie sollen sie sich denn jetzt nachhaltig in Bezug auf Mode verhalten? Ist es jetzt ab heute No-Go, sich bei einem H&M oder Zara einen Blazer zu holen, den man dann Jahre trägt? Oder also wie macht man es richtig? Kann man es überhaupt zu 100% richtig machen?
Das ist auch wieder so eine Frage, die man nicht so mit einer Antwort beantworten kann. Ich glaube, es ist halt wieder da gibt es verschiedene Lösungen und jeder Mensch ist da ein bisschen oder tickt ein bisschen anders. Ich meine, man soll sich ja, grundsätzlich soll ja Mode trotzdem noch Spaß machen. Das ist so mein Credo schon immer gewesen. Deswegen liebe ich ja die Mode. Es soll natürlich auch Spaß machen. Man muss natürlich auch einen Weg finden für sich, okay, was bedeutet für mich jetzt auch Spaß? Ne? Bedeutet, dass ich jeden Tag irgendwie was Neues kaufe? Völlig irrsinnig. Oder bedeutet es einfach, dass ich mehr weiß über meine Klamotte? Oder bedeutet es, dass ich ein bisschen mehr Bewusstsein habe für das, was ich eigentlich auch trage? Weiß ich zum Beispiel mehr über die Herkunft und so weiter? Das bereitet mir jetzt persönlich auch mehr Spaß, als das zu designen. Ich bin ein bisschen geswitcht vom Design hin zum Technischen, dass ich jetzt weiß, okay, ich interessiere mich mehr an Herkunft, an die transparente Lieferkette und natürlich an schönen Stoffen. Das macht mir jetzt aktuell mehr Freude. Aber jeder muss für sich so ein bisschen was finden. Und ich glaube, da gibt's halt sehr, sehr viele gute Möglichkeiten. Du hast ja schon viele angesprochen. Kleiderkreisel beispielsweise, Secondhand anziehen. Ich finde, bei Secondhand gibt's ja auch ganz viele Zara, ganz viele H&M. Da kann man auch getrost auch zugreifen. Wenn man das irgendwie in Balance halten kann, dass Mode nach wie vor Spaß macht und man sich wohlfühlt in der Kleidung, plus man tut was Gutes in irgendeiner Form, ob es jetzt Secondhand ist, ob es ein Kleidungsstück ist, was man über Jahre tragen kann. Das ist natürlich eine Verantwortung von den Brands, dass wir möglichst versuchen müssen, dass unsere Produkte, man kennt es ein bisschen aus der Elektronikindustrie, dass man da so ein bisschen ein neues Telefon kauft und man weiß aber auch irgendwie, dass die da schon was eingebaut haben, dass es nach 2 Jahren kaputt geht, man kauft das Neue, das Nächste und so weiter. Also da muss man wieder so ein bisschen Vertrauen aufbauen und wir haben die Aufgabe, dass wir da möglichst penibel und genau und akkurat halt arbeiten, dass wir das Beste aus unseren Materialien und aus unseren Stoffen oder Produkten, die wir anbieten, das Beste rausholen, dass die möglichst lange halten und über verschiedene Wäschen, das sehen wir Pfleger wieder, dass die Kunden halt einfach ja lange Freude dran haben. Ich glaube, das ist wieder so eine Kombi, ist schwer zu sagen.
Ja, vielen Dank, Simon. Also ich habe hier aus Portugal auf jeden Fall mitnehmen können, dass ich in Zukunft einfach nochmal viel achtsamer mit meinen Oberteilen umgehe oder überhaupt mit meiner Kleidung, weil ich gesehen habe, wie viel Herz und Liebe dahinter steckt. Ja, jeder Knopf, jedes Etikett, das wird wirklich noch mit Hand einfach angebracht. Ich dachte einfach auch, dass die Kleidung, die dann letztendlich in der Tüte landet, zum Schluss, um die dann zu verschicken, dass das per Maschine gemacht wird und nicht per Hand. Und das, da wurde ich hier einfach eines Besseren belehrt. Und deswegen gehe ich da, glaube ich, einfach nochmal achtsamer mit nach Hause und weiß, dass es wichtig ist, auch seine Kleidung irgendwie zu wertschätzen und nicht nach einer Woche gefühlt wegzuschmeißen, was ich sowieso schon ganz, ganz lange nicht mehr mache, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Bei mir ist einfach noch so der letzte Struggle, dass ich einfach nicht in jeder Stadt, in der ich dann bin, die Möglichkeit habe, auf Fair Fashion zurückzugreifen. Dann auch vielleicht nicht im Online-Shop bestellen kann, zeitlich, weil es zeitlich nicht mehr passt oder halt auch gar nicht möchte. Und ja, hatte einfach einmal so auch diesen Case, dass ich gesagt habe, okay, ich muss im Bundestag. Und ich hatte für den Bundestag einfach keinen Blazer, hatte ich nicht. Und ich brauchte den aber und musste dann tatsächlich da dann auf Zara zurückgreifen, weil ich da einfach nicht so schnell gefunden habe, wo ich dann Fair Fashion mäßig, den habe ich immer noch, ja, den ziehe ich auch regelmäßig an. Also das meine ich damit, den habe ich mir da geholt. Ich weiß aber, dass ich den habe ich so geholt, dass ich weiß, den kann ich immer kombinieren, den kann ich immer noch mal anziehen. Nein, nee, das auf gar keinen Fall. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber das ist, glaube ich, manchmal noch dieser Struggle, der da halt herrscht, dass man einfach nicht immer auf Fair Fashion auch zurückgreifen kann. Und dann setzt das ein, dass man auch überlegen muss, okay, wenn jetzt nicht Fair Fashion, brauche ich das Teil wirklich? Kann ich es dann auf Jahre nochmal anziehen? Ne? Ich glaube, das ist so das, was man den Leuten vielleicht nochmal mitgeben kann. Und wenn ihr jetzt auch nochmal visualisiert haben möchtet, wie das so in so einer Produktionsstätte eigentlich abläuft, dann könnt ihr auf meinem Instagram-Account Luisa Dellert einfach in den Highlights einmal schauen. Ich habe das da abgespeichert und da findet ihr dann wirklich nochmal alle Schritte. Wie wird so ein T-Shirt eigentlich hergestellt? Wie sieht's da aus? Wie sind die Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter dort vor Ort? Also das könnt ihr euch da alles einfach einmal anschauen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir bei Instagram, schreibt Funktionsschnitt bei Instagram. Lasst einfach mal ein Feedback da. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Schluss wieder durchgehalten habt. Und wie immer wird dieser Podcast von Schönlein Media produziert. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Wir hören uns nächstes Mal. Macht's gut. Bis dahin alles Gute. Eure Lou.